Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen auf ein Gotteswort hören, das schon bereits im Eingangsgebet angeklungen ist. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Denn der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, da sie ihre Jungen hecken. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Herr, gib uns jetzt ein Wort für unser Herz und gib uns ein aufgeschlossenes Herz für dein Wort. Amen. Ich habe den ersten Teil meines Lebens in der früheren DDR verlebt. Das klingt manchmal noch so an der Sprache ein bisschen raus. Besonders wenn man dort wieder zu Besuch ist, dann färbt das ab und man braucht eine ganze Zeit, bis man wieder normal wird. Wobei ich nicht denke, dass das Pfälzische, was ausgesprochen Normales ist, das fällt manchem anderen auch schwer zu verstehen. Ganz in der Nähe meiner früheren Heimatstadt ist ein kleines Dorf Röcken. Und dort hatte ein Pfarrer einen Sohn, der total aus der Reihe geschlagen ist. Ein sehr berühmter Mann ist er geworden. Er gilt als der bedeutendste atheistische Denker des 19. Jahrhunderts, Friedrich Nietzsche. Dieser Mann war ein ganz gebildeter Mann, er war angesehen unter den Philosophen seiner Zeit und seine Auswirkungen haben wir bis in unsere Zeit zu spüren. Aber er war ein so gottloser Mann, dass er in einem seiner Werke schrieb, wenn es Gott gäbe, dann könnte ich es nicht ertragen, nicht selbst Gott zu sein. Dieser Friedrich Nietzsche hat seine letzten Jahre im totalen Wahnsinn dann verbracht. Zum Schluss war ein Pflegefall, den man wirklich nur noch von außen her künstlich am Leben erhalten konnte. Bevor diese absolute Umnachtung über ihn kam, hat er so seine philosophischen Gedanken noch einmal in ein Gedicht hineingebracht. Und ein paar Zeilen daraus sind sehr aufschlussreich. Da heißt es, die Krähen schreien, bald wird es schneien, wehe dem, der jetzt keine Heimat hat. Er hatte keinen lebendigen Glauben. Er hat in der Kindheit und Jugend sicher viel von Gott gehört, hat sich dagegen entschieden. Er wollte selber der Götze und Herr seines Lebens sein. Und ich las in einer Lebensbeschreibung von ihm, sein Wahnsinn am Ende war wahrscheinlich gar keine Krankheit, sondern es war seine Antwort auf dieses atheistische Denken und Leben, in dem er gehangen hat. Keine Heimat zu haben, das ist etwas Schweres, es ist was Bitteres. Wenn Menschen äußerlich ihre Heimat verlieren, hängt das ihnen meistens lange an. Meine Vorfahren väterlicherseits kommen aus dem Sudetenland, der jetzigen Tschechei. Mein Vater hat als Teenager die Heimat verlassen müssen. Die Großeltern als erwachsene Leute und besonders bei den Großeltern war es bis zum Ende zu merken, dass sie immer davon ausgingen, meine Heimat, die ist eigentlich woanders. Obwohl sie viel länger dort in unserer Heimatstadt gelebt hatten, obwohl sie normales Leben führten und keine Not im Alter hatten. Aber ihr Gefühl war, ich habe hier keine Heimat. Schlimmer aber ist es, keine innere Heimat zu haben. Eine Heimat ist ja nicht nur ein Platz, an der man jetzt versorgt wird, so wie auch ein Tier vielleicht seinen Platz im Stall hat oder eine Katze irgendwo in der Stube und versorgt wird von denen, sondern wichtiger ist es, dass wir eine Heimat für immer haben. Und zwar eine Heimat bei Gott. Die diesen Psalm geschrieben haben, werden im ersten Vers, den ich nicht gelesen habe, kurz vorgestellt. Die Kinder Korahs. Dieser Name Korah, der kommt schon in den Begebenheiten vor, als Israel aus Ägypten rausgegangen ist. Die Kinder Korahs waren Leviten. Leviten waren eine Priesterkaste, die in Israel existierte, die aber nur einen bestimmten Auftrag dort auszufüllen hatten. Und sie sahen, dass jetzt dass Mose und Aaron, die Führer des Volkes, immer besonders vorn standen und auch den Mittelpunkt und die Autorität im Volk hatten. Und da gingen einst diese Kinder Korahs davon aus, warum Mose, warum Aaron, warum wir nicht? Sind wir nicht auch Menschen? Gehören wir nicht auch zum Volk Gottes? Und das, was die besonders können im Gottesdienst, na, das können wir schon lange. Und da drängten sie sich nach vorn und wollten die Funktion übernehmen, die für die Gott Aaron und Mose eingesetzt hat. Und die Bibel sagt, Mose hat es zugelassen. Die fingen an, diesen Gottesdienst da zu zelebrieren und dann hat sie die Erde verschlungen. Irgendwie ein Erdrutsch, sowas kommt vor, eine Spalte und sie sind in die Erde gefallen und sind zugrunde gegangen. Jahrhunderte später sind hier ihre Nachkommen. Und diese Nachkommen sind äußerlich klüger wie ihre Vorfahren und innerlich stehen sie Gott näher als ihre Väter. Es gibt manche Familien, wo man so beobachtet, dass die Alten Gott nahe sind und ihre Kinder diesen Weg nicht gehen wollen. Es gibt aber auch manchmal genau das Umgekehrte. Da haben die Eltern und die Großeltern sich längst innerlich von Gott getrennt und leben so einen materialistischen Weg, manchmal ohne viel drüber nachzudenken. Und dann kommt eins ihrer Kinder zum Glauben. Es bekehrt sich und geht diesen Weg mit Gott und man merkt plötzlich in der Familie, die Tochter, sie ist erst 16 oder 14 und die gehört zu Gott. Sie hat einen inneren Frieden, sie hat eine innere Ruhe und die Eltern, da dreht sich alles nur um das Irdische. Die müssen versuchen, ihre Lebzeit alles reinzukriegen, was das Leben bieten kann. Die Tochter hat Frieden in Gott innerlich oder der Sohn, der da gläubig geworden ist und die Eltern nicht. Hier war es so der Fall. Nachkommen dieser aufsässigen Korah-Leute, die Bibel in der Luther-Übersetzung nennt sich die Rotte Korah, sie haben sich zusammengerottet, deswegen der Name Rotte Korah, sie waren fern von Gott. Aber ihre Kinder haben aus der Vergangenheit gelernt. Und dann heißt es in den einen Vers, ich hüte lieber die Tür im Hause Gottes, als dass ich wohne in den Palästen der Reichen. Türhüter, das sind Pförtner. Es ist besser, der Pförtner am Hause Gottes zu sein, als irgendwo in der Welt etwas Großes. Ihre Vorfahren, die wollten was Großes sein und sie sind untergegangen damit. Aber ihre Nachkommen, ihre Kinder, die merken plötzlich, Gott kann einen so reich machen, dass ich diese äußeren Ziele nicht brauche. Es geht um die Frage, wo wir eine Heimat finden, wo es eine Heimat gibt. Gottes Wort macht deutlich, dass es Wohnungen Gottes, also Plätze, wo er zu Hause ist, bei den Heiligen hier auf der Erde gibt. Die Heiligen, das sind nicht Menschen, die von einer Kirche zu Heiligen ernannt werden. Die Heiligen sind alle die, die zu Gott gehören. Und es gibt Orte, wo der heilige Gott bei diesen irdischen Heiligen wohnt. Und Jesus sagt, es gibt Plätze der Heiligen, der Gläubigen bei Gott. Es gibt eine irdische Wohnung und es gibt eine himmlische Wohnung. Und in beiden kann Gott wohnen und in beiden darf der Mensch, der sich an ihn hält, wohnen. Wo ist die Wohnung der Heiligen bei Gott? Bevor Jesus starb, hat er seinen Jüngern noch wichtige Informationen weitergegeben. Und ihm war klar, wie schwer das für sie sein wird, wenn er am Kreuz sterben wird. Sie haben ja äußerlich gehofft, dass jetzt auch auf der Welt alles besser wird. Und dann wird er verhaftet und wird gekreuzigt. Und für sie brach erstmal alles zusammen, weil sie das alles nicht so richtig begreifen konnten. Und dann sagt Jesus zu ihnen, euer Herz erschrecke nicht. Und dann erklärt er, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und ich gehe euch dort die Stätte, die Wohnung zu bereiten. Ich will es Ihnen mal so ganz persönlich sagen, wenn Sie zu Jesus gehören, dann haben Sie in diesem Leben viele göttliche Segnungen, die auf Sie zukommen werden. In jedem Fall immer seinen Beistand. Aber wenn es hier mal zu Ende geht, dann haben Sie eine Wohnung da drüben. Und eine ideale Wohnung. Jesus hat damit ein Gleichnis erzählt. Aber ein Gleichnis, bei dem er sich gut auskannte. Jesus war Zimmermann vom Beruf. Er hatte Häuser gebaut. Und er sagt jetzt zu seinen Jüngern, ich gehe euch da drüben eine Wohnung vorzubereiten. Und dort drüben gibt es keinen Wohnungsmangel und keine Enge. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn wir zu Gott gehören, sind wir Heilige in dem Sinn, wie es die Bibel sagt. Und dann haben wir Heilige dort drüben eine Wohnung. Unser Ziel ist nicht der Friedhof, dort wird nur unser Leib beerdigt, sondern unser Platz ist dort drüben, wo er die Wohnung vorbereitet hat. Aber dann gibt es auch Wohnungen des heiligen Gottes hier auf der Erde. Wenn das Alte Testament, der Psalm, von der Wohnung Gottes spricht, dann haben die, die dort schreiben, meistens den Jerusalemer Tempel im Auge. Das war eine ganz große Besonderheit. Da war ein Haus, von dem Gott gesagt hat, in diesem Haus bin ich. Und wer mich sucht, wer meine Nähe sucht, der soll zu diesem Haus kommen. Und Gott hat das alles auch bei der Einweihung schon durch Zeichen und Wunder gezeigt, dass er wirklich dort zu finden ist. Und die glaubenden Menschen haben eine große Sehnsucht gehabt, immer wieder den Tempel zu sehen und dorthin zu gehen. Und sie sagen, von diesen schönen Gottesdiensten, wo man in die Nähe Gottes kommt. Dort wohnte Gott. Jetzt könnte jemand von Ihnen sagen, Gott erfüllt doch das ganze Weltenall, der ist doch überall. Wie kann der ein Haus wohnen? Der das gebaut hat, der hat das auch gesagt. Salomo. Salomo hat das eingeweiht und hat gesagt, dich, der dich aller Himmel nicht fassen können, wie kann dich denn ein Haus fassen, was gebaut ist? Menschlich muss man sich das sagen. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Hier sind wir in einer Kirche. Wir sagen auch zur Kirche Gottes Haus. Und sie ist Gottes Haus. Sie ist dann Gottes Haus, wenn sich hier Gläubige versammeln. Dadurch wird sie zu Gottes Haus. Wenn hier irgendwelche weltlichen Dinge getrieben würden, dann ist sie kein Gotteshaus mehr. In Russland, da hatte man Kirchen zu Speichern und sogar zu Schwimmbädern umgebaut. Als das ein Schwimmbad war, war es kein Gotteshaus, sondern war es ein Schwimmbad. Aber Jesus, der hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter euch. Und wenn hier nur noch zwei Leute herkämen, die an Jesus glauben und sich hier versammeln, ist dort, wo sie sich versammeln, das Haus Gottes. Gott ist dort, wo die Gläubigen sind. Das war im Alten Testament der Tempel. Das kann heute eine Kirche sein, wo Gottes Wort gesagt wird, wo das Abendmahl gehalten wird, wo man Gottes Nähe erlebt. Aber nicht nur dort ist er. Er wohnt auch im Herzen der Gläubigen. Manchmal ist man so ganz verzagt durch Probleme, durch Nöte, durch Sorgen. Und da wird im Alten Testament mal besonders darauf hingewiesen. Ich bin bei denen, die ein verzagtes Herz haben, die niedergeschlagen und am Ende sind, aber in dieser Not zu ihnen rufen. Da ist Gott irgendwo da. Unser Leib, schreibt der Apostel Paulus sogar mehrere Male, ist ein Tempel Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn man gläubig wird, zieht Gott in unser Leben ein und in das Zentrum unseres Lebens, in unser Herz. Johannes schreibt über Gott, Gott ist die Liebe. Im Römerbrief steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Es gibt also die Wohnung Gottes in so einem Haus, wo wir uns als Gläubige versammeln, aber er kann auch im Herzen des Menschen wohnen, in meinem Herzen und in ihren, und da wird unser Leib und unser Herz zu einem Tempel Gottes. Nun, wie wirkt sich das aus? In diesem Psalm steht ein Gleichnis. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest, da sie ihre Jungen hecken. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Die Kinder Kora hatten den Tempel im Auge und dort gab es verschiedene Altäre. Im Vorhof des Tempels, das war, gehörte zum Tempel dazu, da wurden Opfer gebracht. Menschen, die sich schuldig wussten, kamen in das Haus Gottes. Sie brachten ein Opfer und sie wussten, Gott hat einen Weg, dass jemand anderes meine Sünden auf sich nimmt. In dem Sinne das Opfertier. Im Tempelgebäude, da gab es einen kleinen Altar. Das war der Rauchopferaltar. Dort wurde Weihrauch verbrannt und dieser Weihrauch symbolisierte das Gespräch mit Gott, die Gebete und die Verehrung Gottes. Meine Heimat ist dort, wo Jesus für mich gestorben ist, am Kreuz von Golgatha. Das ist dieser Tempel, dieser Altar im Vorhof. Meine Heimat ist dort, wo Gott immer um mich ist, wo ich in mein Herz ausschütten kann, wo ich weiß, dass er immer da ist. Symbol im Rauchopferaltar. Und dann gab es noch etwas ganz Spezielles. Da wurde kein Opfer verbrannt oder so, sondern da trug man das Blut der Opfertiere hin. Im Zentrum des Tempels, im sogenannten Allerheiligsten. Wenn man da reinkam, sah man einen goldenen Kasten und in diesem Kasten waren die Gebote Gottes. Wir kennen ja alle die Gebote Gottes. Einmal sagt ein Apostel in der Apostelgeschichte, keiner von uns hat sie je richtig gehalten. Es fehlt überall, hier und da. Und wenn man ein Gebot übertritt, hat man das ganze Gesetz übertreten. Und wenn man da jetzt reinkäme, da hätten nur die Gebote gelegen, da hätte man verzweifeln müssen. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Aber dieser Kasten mit den Geboten hatte einen Deckel. Und auf den Deckel waren zwei Engel dargestellt. Und der Priester nahm von dem Blut des Opfers, das er im Vorhof geopfert hat, und sprengte einmal im Jahr Blut dieses Opfers dort drauf. Das bedeutete, Gott hat eine Möglichkeit, dass die Übertretung unserer Sünden abgewaschen werden können. Und zwar ganz und gar abgewaschen. Manche Menschen halten sich ja persönlich für gut. Johannes schreibt einmal, wenn wir sagen, wir hätten keine Sünde, wenn wir es für gut halten, lügen wir. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Hier haben Vögel und Schwalben, eigentlich ein Gleichnis, eine Heimat gefunden. Dort, wo für ihre Sünde bezahlt wurde. Wie findest du deine Heimat? Die letzte Heimat haben wir am Kreuz von Golgatha. Wenn wir von Jesus wissen, ist es wichtig und gut. Aber wenn wir wissen, warum er überhaupt gekommen ist, nämlich unsere Sünde wegzunehmen, und wenn wir ihm dafür danken von ganzem Herzen und ihm unser Leben überlassen, in dem Moment, da haben wir das Wichtigste gefunden. Dann haben wir die Heimat. Und ich will zum Schluss nur noch was zu diesen zwei Vögeln sagen, weil das ja ein Gleichnis ist. Es gibt ja unterschiedliche Vögel. Einer wird mit Namen genannt, die Schwalben. Schwalben sind besonders geschickte Vögel, man könnte fast sagen, kluge Vögel, fast verehrenswürdig. Überlegen Sie sich mal so eine Schwalbe, jetzt geht das ja wieder los, die machen sich auf und die fliegen nach Afrika. Und die fliegen an einen bestimmten Platz in Afrika und die wissen genau, wohin. Ich war letzte Woche an der Bibelschule, wo ich öfter Unterricht gebe, und der Rückweg ist so schwierig da im Vogelsbergkreis. Ich verfahre mich andauernd in Straßen und dann geht es fast mit der Kirche ums Dorf, irgendwann komme ich aber zurück. Einer Schwalbe wird es sowas nie passieren. Die weiß, wo sie hin muss. Und wenn es dann Frühjahr wird oder später Winter in Afrika, dann merkt sie, jetzt geht's zurück. Und dann kommt sie zurück nach Deutschland, aber nicht nur nach Europa oder Deutschland. Die kommt in das Dorf zurück oder in die Stadt. Und die kommt sogar in das Haus zurück, wo sie letztes Jahr ihr Nest gehabt hat. Die hat kein Navigationsgerät, die hat keine Landkarte. Die kann auch keinen fragen, wo geht's denn hier nach Landau oder nach Mürzheim oder wo. Die weiß, wo sie hin muss. Und da steckt in ihr drin. Sie ist so ein Beispiel für ein kluges Tier. So eine Schwalbe, die frisst auch nicht jeden Dreck, sondern die isst nur besondere Sachen. Die badet nicht in jeder Dreckpfütze. Sie ist ein feines Tier. Und sie ist intelligent wie ein Architekt. Die baut ihr Haus, die machen das ja so an die Wand, und das fällt nicht runter. Die weiß wohin und die weiß wie und das klappt. Das steckt in ihr drin. Und der Spatz, in der damaligen Zeit gab es für diesen Spatz keinen Namen, weil so viele da waren und weil er so gewöhnlich war, sagte man immer nur, das ist der Vogel. Und hier werden nämlich die beiden gegenübergestellt. Der Vogel, wo es so viele gab davon, die weder was Großes sind noch was Großes bedeuten, der wird genannt. Und die Schwalbe, die überall gelobt wird und die alles kann. Diese beiden Vögel sind unterschiedlich, werden unterschiedlich betrachtet und fühlen sich auch sicher unterschiedlich. Aber eins brauchen beide, eine Heimat. Ich sage, die Schwalbe baut kunstvolle Nester, ohne dass sie je Architektur oder sowas studiert hat. Der Spatz setzt sich höchstens in ein Fremdes. Ich weiß noch, als ich war Prediger schon in der DDR, da hatten wir auf der Straße vor unserem Wohnzimmer, waren so buschige Bäume und da waren Spatzen drin. Die waren so laut, dass man es durch die Doppelfenster gehört hat. Das war das Einzige, was sie konnten. Laut sein, jeden Dreck fressen, wenn irgendwo ein paar Pferde vorbeigegangen sind, von den Resten ernährten die sich gerne. Spatz gar nichts, die Schwalbe alles. Und die Kinder Koras sagen, so sind doch wir Menschen. Da gibt es welche, die sind wie die Schwalben. Schon als Kinder, die konnten alles. Die hatten die besten Zensuren in der Schule. Die haben nicht lernen brauchen, die wussten es. Und selber hat man gelernt und gelernt und gelernt und freute sich über jede 3. Manchmal ging es schlechter dabei, aber freute sich über jede 3. Es gibt die Spatzentypen, die können nicht viel, tappen auch überall daneben. Manchmal geraten sie, äußerlich gesehen, in schlimme Sünden und in Abhängigkeiten. Und sie gelten bei den Menschen nichts. Spatzentyp. Und dann gibt es diesen Schwalbentyp, der alles kann. Weil über den man staunt, schlägt sich gut durchs Leben, das ist der Unterschied. Ich hatte eine Arbeitskollegin, ich war früher Bäcker, viele denken, ich hätte es bleiben sollen, aber nun ja, ich bin dann Prediger geworden, aber da gibt es ein Gebäck, das nannten wir Pfannkuchen, hier nennen sie es Berliner. Und es wird in Öl gebacken. Und die kam aus der Ölpfanne raus, ein Öl siedet bei 170 Grad, und jetzt musste man die füllen mit Marmelade. Da hat man so eine Maschine und da musste man die Pfannkuchen nehmen, so wie es aus dem Öl kam, und immer da rein, dass es gefüllt wurde. Das kriegt man mit, jeder eigentlich, fast jeder. Aber eine Lehrling hat mal, ein Mädchen, die verbrannte sich die Finger an jedem Pfannkuchen neu. Die hat das nie in den Griff gekriegt, die konnte einem leid tun. An der Stelle war sie so ein Spatzentyp. Und viele würden vielleicht sagen, ach ja, ich bin so ein Spatzentyp. Ich habe was gewollt und habe es nie erreicht. Meine Geschwister, alle gelten sowas. Für mich guckt man so ein bisschen von der Seite. Da ist nicht viel. Und ein anderer ist vielleicht da, zu den schauen welche hin. Oh, klug, blickt durch, ist im Leben was geworden. Diese Kinder Koras sagen, mögen die Vögel unterschiedlich sein, aber eins brauchen beide, eine Heimat. Eine Heimat. Wenn die Schwalbe keine Heimat hat, erfriert sie irgendwo an der Straße. Wenn der Spatz kein Zuhause hat, geht er auch irgendwo zugrunde. Egal wie Sie jetzt sind, wie Ihr Leben gelaufen ist bis heute, ob Sie daneben getappt haben oder ob alles gut ging, ob Sie vielleicht heute voller Sorgen und Nöte und Zweifel herkommen oder ob Sie geborgen und froh sind, ganz gleich wie es aussieht. Gott ist bei Ihnen, es gibt Wohnungen Gottes hier auf der Erde. Und diese Wohnungen sind eine Heimat. Unsichtbar ist Gott da. Sie können jederzeit mit ihm reden. Sie können ihm ihr Herz ausschütten und er wird sie verstehen. Und da sagt er mal, rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören und du wirst mich preisen. Wenn man zu Jesus gekommen ist, dann hat man eine Heimat gefunden. Das wirkt sich in diesem Leben aus und das wirkt sich in der Ewigkeit aus. Und ganz gleich, ob wir Spatzen oder ob wir Schwalben sind, nötig haben wir die alle. Und der Edelste geht elend zugrunde. Dieser Nietzsche, den ich erwähnte, ein kluger Mann, elend zugrunde gegangen, ohne Gott, verzweifelt in der Dunkelheit. Aber Einfache, die nichts waren, haben Jesus angenommen und sind geborgen zu ihm rübergegangen. Und sie sind dort drüben in der Herrlichkeit und wir haben auch das Ziel vor uns. Und sie werden für immer bei Gott sein. Es ist was Wunderbares, zu ihm zu gehören. Es ist besser, Türhüter im Hause Gottes zu sein, in dieser Heimat, als in den Palästen der Reichen zu wohnen. Amen.